Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Wenn Verbraucher ihre Rechnungen nicht bezahlen, dann schalten betroffene Firmen oft Inkasso-Unternehmen ein, um ausstehendes Geld einzutreiben. Soweit so üblich. Doch so manches Inkasso-Unternehmen führt sich dabei rüpelhaft auf, bringt die ganze Branche in Verruf. Und immer wieder trudeln Forderungen ein, da wundert man sich über die Höhe der Gebühren, wenn aus ein paar Euro Schulden plötzlich ein dreistelliger Mahnbetrag wird. Dieser Punkt zumindest soll sich ändern, denn es gibt einen Entwurf für ein neues Inkasso-Gesetz. Wie die betroffene Branche das findet, unter anderem dazu hat sie sich heute in Berlin geäußert. Wir berichten. Weitere Themen sind der Automarkt in Europa, der britische Billigflieger EasyJet und seine Zukunftspläne, sowie der chinesische Netzwerkausrüster Huawei, der weiter für Vertrauen wirbt. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. An der Wall Street gab es gestern ein neues Rekordhoch beim Dow Jones Index. Insgesamt hat sich tatsächlich nur wenig bewegt, aber diese geringe Bewegung, die hat gereicht, um im Handelsverlauf den neuen Höchststand zu erklimmen. Von einem neuen Höchststand ist der DAX an der Börse in Frankfurt am Main noch einiges entfernt. Aber welche Richtung hat der deutsche Aktienindex denn heute bisher eingeschlagen? Mit dieser Frage begrüße ich Claudia Werle in unserem Börsenstudio. Wie sieht es aus, Frau Werle? Ist der DAX im grünen oder im roten Bereich?
Also er ist wirklich im grünen Bereich. Sie haben es gesagt, zwar kein neues Rekordhoch, aber immerhin. Der DAX ist heute bis auf 13.374 Punkte gestiegen, ein Niveau, das er zuletzt im Januar 2018 hatte. Die einen sagen, das hängt mit der Politik der Notenbanken zusammen, denn dass die Geldpolitik in absehbarer Zeit locker bleiben wird, damit ist zu rechnen. Auch unter der neuen EZB-Chefin Christine Lagarde. Niedrige Zinsen machen ja Aktien attraktiv. Ja, die anderen sagen, es gibt momentan keine neuen schlechten Nachrichten in Sachen Handelsstreitigkeiten. Eine Lösung ist zwar noch nicht in Sicht, aber immerhin, es gibt eben keine schlechten Nachrichten. Hier an der Börse hoffen viele, dass sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt irgendwie werden einigen können und dass damit einfach ein ganz großer Belastungsfaktor für die weltweite Konjunkturentwicklung wegfallen wird. Und das treibt die Kurse. Aktuell der DAX bei 13.332 Punkten.
Es gab ja heute auch Zahlen zum Pkw-Absatz in der EU und der Eurozone für den Monat Oktober. Wie haben denn diese Zahlen die Stimmung bei den Anlegern zusätzlich noch beeinflusst?
Ja, aus der Autobranche kamen zuletzt ja eher enttäuschende Nachrichten. Sparprogramme, Kurzarbeit, Werkschließungen. Heute nun die erfreuliche Nachricht. Im Oktober kamen in der EU mehr als 1 Million Neufahrzeuge auf die Straße. Das sind 8,7% mehr als ein Jahr zuvor, so der Branchenverband ACEA. Erik Heimann ist zu Gast von Deutsche Bank Research. Herr Heimann, wie kommt's?
Nun, wir hatten im Vorjahresvergleich, also im Oktober 2018, ein relativ niedriges Niveau, weil zu diesem Zeitpunkt eine Umstellung bei den Abgasvorschriften auf diesen WLTP-Zyklus, sogenannten WLTP-Zyklus, vorgenommen wurde. Und da haben sich die Käufer zurückgehalten, auch weil einige Modelle nicht verfügbar waren. Und dieser Sondereffekt ist jetzt ausgelaufen, sodass dieses große Plus vor allem durch diesen Sondereffekt zu erklären ist.
Und wenn man jetzt diese ganzen Sondereffekte mal rausnimmt, wie steht denn die deutsche Autobranche wirklich da?
Ja, nicht nur die deutsche, sondern die globale Automobilindustrie hat derzeit die Herausforderung, dass alle drei großen Automärkte, die USA, die EU und China, tendenziell schwach tendieren. Die Neuzulassungen, die Verkäufe in diesen drei großen Märkten waren in den letzten Monaten rückläufig. Das betrifft alle Hersteller. Und hinzu kommt, dass die Autoindustrie ja große Investitionen tätigen muss, um zum Beispiel neue Antriebstechnologien zu entwickeln. Also auf der einen Seite Schwäche auf der Nachfrageseite und die Notwendigkeit, viel zu investieren.
Alle reden von Elektromobilität, zumindest hierzulande und in China. Wie strategisch wichtig sind denn die anderen Antriebsarten?
Nun, bislang dominieren die anderen Antriebsarten noch den Markt. Wenn man sich anschaut, dass in der EU in den ersten drei Quartalen der Anteil der Elektrofahrzeuge nur bei 2,6% an allen Neuzulassungen lag und die überwiegenden Neuzulassungen entfallen auf Benziner und sinkende Tendenz bei Diesel, dann sieht man, dass die traditionellen Antriebstechnologien nach wie vor dominieren. Aber es gibt strenge gesetzliche Vorgaben zu den CO2-Grenzwerten der Autos. Um diese einhalten zu können, muss die Autoindustrie massiv in neue Technologien rund um die Elektromobilität investieren. Dem steht aber noch ein kleiner Markt entgegen. Das ist eine große Herausforderung.
Ob der amerikanische Präsident Zölle auf europäische Autoimporte erlassen wird oder nicht, das steht noch nicht fest. Wie sehr belastet das?
Nun ist eine permanente Unsicherheit. Eigentlich hätte letzte Woche eine Entscheidung dazu fallen sollen, ob die USA höhere Importzölle auf Autoimporte aus der EU einführen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Präsident Trump dieses Thema noch so ein bisschen für den Wahlkampf braucht, dass er also noch ein bisschen herauszögert. Und diese Unsicherheit, solange diese da ist, wird man natürlich vorsichtig bei Investitionen agieren. Es ist insgesamt ein Belastungsfaktor, der in diesem Fall tatsächlich die deutsche Autoindustrie stärker treffen würde als ihre europäischen Konkurrenten. Denn die Deutschen exportieren mehr in die USA als ihre Konkurrenz aus Frankreich oder Italien.
Was wir schon lange beobachten, die Massenhersteller schließen sich seit Jahren zusammen, um größer zu werden, um Synergieeffekte heben zu können. Wird das ein Trend auch in den kommenden Jahren bleiben?
Nun, es ist schon relativ weit vorangeschritten, diese Konsolidierungsphase. Es hat in erster Linie was damit zu tun, dass man diese großen Investitionskosten, die man tätigen muss, um im Bereich alternative Antriebe erfolgreich zu sein, dass man dort die Kosten auf mehr Schultern verteilen kann und schneller Größenvorteile auch in der Produktion erzielen zu können. Es ist aber schon relativ weit vorangeschritten. Im Volumensegment kann man sich schon vorstellen, dass die ein oder andere Marke noch stärker konsolidiert, aber der Prozess ist nicht neu.
Sagt Erik Heimann von Deutsche Bank Research.
Soweit eine Einordnung zum Automarkt in Europa. Kommen wir vom Automarkt zum Geschehen auf dem Devisenmarkt. Was für eine Überleitung. Wie, Frau Werle, entwickelt sich derzeit der Euro?
Da sehen wir keinen klaren Trend. Aktuell die europäische Währung bei 1,1077 $.
Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite von -0,33 auf -0,34% gesunken. Und die Feinunze Gold kostet aktuell $1,468,38 $.
Dann schauen wir nun noch auf weitere Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Da gibt es unter anderem Neuigkeiten auf dem Immobilienmarkt, genau auf dem Markt für Gewerbeimmobilien. Was genau tut sich da?
Ja, es gibt eine Milliardenfusion. Die beiden Gewerbeimmobilienkonzerne Aroundtown und TLG machen Nägel mit Köpfen, wollen zusammengehen. Dadurch würde europaweit der größte Anbieter von Bürohäusern entstehen. Aroundtown hat Gewerbeimmobilien vor allem in Berlin, München und Frankfurt. TLG ist ebenfalls stark in Berlin engagiert. Also das neue Unternehmen könnte sogar ein Kandidat für den DAX sein. Aktien von beiden Unternehmen deutlich im Plus.
Die Deutsche Post DHL hat heute ihre Strategie zum Express Geschäft vorgestellt, ein lukrativer Geschäftsbereich in der Logistikbranche. Wie kommt diese Strategie an?
Sie kommt wirklich gut an. Man muss sich klar machen, die Eilsendungen sind für die Post ein sehr profitabler Geschäftszweig. Weltweit arbeiten rund 100.000 Menschen in diesem Bereich. Für Privatkunden war bislang noch nicht so wichtig. Einfach weil es relativ teuer ist, Waren auf diese Art zu verschicken. Aber ich denke mal, in Zeiten des zunehmenden Online-Handels, wo also auch teure Waren verschickt werden, da wird dieser Bereich auch für Privatkunden interessanter.
Claudia Werle über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Der britische Billigflieger EasyJet hat heute seine ausführliche Jahresbilanz vorgelegt. Zur Erinnerung, EasyJet hat einen doch starken Bezug zu Deutschland, ist der Konzern immerhin Platzhirsch am Flughafen Berlin-Tegel nach der Übernahme von Teilen von Air Berlin. Wie steht das Unternehmen wirtschaftlich da und welche Pläne gibt es, um weiter im Konkurrenzkampf der Branche bestehen zu bleiben? Mischa Erhardt hat sich erkundigt.
Billigflieger wie EasyJet sind im Zuge der Klimadiskussionen stark in die Kritik geraten. Das Unternehmen hat nun reagiert und mit der Vorlage seiner Jahresbilanz das Ziel ausgegeben, in Zukunft jeden Flug klimatechnisch kompensieren zu wollen.
Es ist korrekt, dass wir bis jetzt festgestellt haben, dass der Ausgleich von CO2-Emissionen durch die Passagiere selbst nicht zum gewünschten Erfolg beigetragen hat. Deswegen wird EasyJet dies für alle Passagiere übernehmen. Und gleichzeitig ist es auch der Fakt, dass wir davon überzeugt sind, dass Kunden nicht nur auf den Preis schauen werden, sondern eben auch, inwieweit die eigenen Flüge nachhaltig und auch umweltbewusst sind.
Sagt der Deutschlandchef von EasyJet, Stefan Erler. Ein möglicherweise geschickter Schachzug, denn am Markt für Flugreisen herrscht gerade durch Billigflieger wie EasyJet, Ryanair oder Eurowings ein starker Wettbewerb.
Ich könnte mir vorstellen, dass EasyJet ein bisschen die Diskussion auch auf sich lenken will im positiven Sinne, also nicht getrieben zu sein, sondern zu sagen, wir haben jetzt eine Lösung, wir bezahlen das.
Meint der Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg. Das könnte möglicherweise dazu beitragen, das Image der Fluglinie aufzupäppeln. Die Kosten allerdings dürften sich nur schwer an die Kunden weitergeben lassen.
Viele Menschen schauen rein nach dem Endpreis. Insofern ist das, glaube ich, ein guter Schritt. Und wenn die EasyJet-Aktionäre das mitmachen, dann kann das sogar dazu führen, dass das Unternehmen an Wert gewinnt, weil es für diese Frage von Ökologie und Ökonomie eine ja zutiefst ökonomische Antwort gefunden hat, nämlich wir bezahlen das und davon profitiert die Umwelt.
Um das Umweltversprechen zu finanzieren, will EasyJet im kommenden Jahr umgerechnet knapp 30 Millionen Euro in die Hand nehmen. Zudem hat die Fluglinie eine Kooperation mit Airbus vereinbart, um Hybridflugzeuge für kurze Strecken zu entwickeln. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat EasyJet unter dem Strich gut 400 Millionen Euro Gewinn gemacht. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Am deutschen Markt aber hat die Billig-Airline ihre Position durch Zukäufe verbessern können.
Wir haben zu Beginn des Jahres 2018 einen Teil der ehemaligen Air Berlin-Flotte übernommen und sind damit jetzt in Berlin-Tegel als auch in Berlin-Schönefeld der größte Marktteilnehmer hier in der Metropolregion, konnten über 14,8 Millionen Passagiere begrüßen und sind einer der größten lokalen Arbeitgeber hier in der Region.
Sagt EasyJet-Deutschland-Chef Stefan Erler. Auch die Thomas Cook-Pleite spielt EasyJet in die Karten, meint Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg.
Denn man hat auch schon seit einiger Zeit Pläne, dass man als Fluggesellschaft mehr verkaufen kann als nur den reinen Sitz, nämlich das Reisepaket. Und EasyJet wird künftig sicherlich auch noch mehr als Ferienflieger auftreten und dazu eben Hotels paketiert, sprich eine Flugreise und eine Hotelübernachtung oder Ferien zusammenpackt.
Den in Deutschland im Rahmen des Klimapaketes beschlossenen zusätzlichen Aufschlag auf Flugtickets schließlich hält das EasyJet-Management standesgemäß für den falschen Anreiz. Die Zusatzkosten verhinderten Investitionen in saubere Flugzeuge.
Mischa Erhard zur Jahresbilanz von EasyJet. US-Firmen dürfen zunächst weiter Geschäfte mit dem chinesischen Netzwerkausrüster Huawei machen. Das hat die US-Regierung bekannt gegeben und will nun vielleicht nach einer weiteren Frist entscheiden, wie es endgültig mit der Zusammenarbeit aussehen soll. Huawei bleibt damit ein Faustpfand der US-Regierung bei den Verhandlungen über den Handelskonflikt mit China. Huawei selbst nutzt die Zeit, um weiter für Vertrauen zu werben, wie aus Shanghai Steffen Wurzel berichtet.
Im südchinesischen Shenzhen ist die neue superschnelle Funktechnik 5G schon im Einsatz, zumindest in einem Vorführraum auf dem Firmengelände von Huawei. Besucher können auf einem Display eine Unterschrift zeichnen. Ein Roboter graviert den handschriftlichen Namen dann per Laser auf ein kleines Metallplättchen. Übertragen werden die Merkmale der Unterschrift per 5G-Funkleitung. Auch ein ferngesteuertes Operationsset für Krankenhäuser der Zukunft wird hier vorgeführt. Damit könnten Patienten in entlegenen Gebieten operiert werden, von einem Chirurgen, der ganz woanders sitzt und Operationsbestecke wie Endoskop und Skalpell per Fernsteuerung bedient. Die Daten werden per 5G übertragen, mit minimaler Verzögerung. Das chinesische Technologieunternehmen ist stolz darauf, was es in Sachen 5G erreicht hat. Keine andere Firma auf der Welt hat so viele Patente angemeldet im Bereich der neuen Funktechnik wie Huawei. Unternehmenschef Ren Zhengfei tritt entsprechend selbstbewusst auf. Nach meiner Ansicht ist Deutschland technisch wirklich auf uns angewiesen, denn so Dinge wie künstliche Intelligenz sind sehr wichtig für Deutschlands Streben nach einer vernetzten Industrie 4.0. Doch international wird Huawei misstrauisch beäugt, von Geheimdiensten, Sicherheitsexperten und Politikern. Denn Huawei ist zwar ein privates Unternehmen, aber wie alle großen Firmen in China ist es indirekt abhängig von Chinas Staats- und Parteiführung. Das sei bei einem so sensiblen Thema wie Funknetztechnik potenziell gefährlich. Vor allem die US-Regierung warnt vor möglicher Spionage oder gar Sabotage durch Huawei-Bauteile. Ihr Hauptargument, weil das immer autokratischer werdende China eben kein Rechtsstaat sei, sei Huawei auch nicht wirklich sicher vor politischer Einflussnahme durch die kommunistische Führung in Peking. Auch in Deutschland wächst parteiübergreifend das Misstrauen gegenüber Huawei. Das Unternehmen selbst weist entsprechende Anschuldigungen strikt zurück. Huawei-Mitarbeiter Mati Gopal ist am Firmensitz in Shenzhen für den Bereich Finanztechnik zuständig. Gerade begleitet er eine Besuchergruppe durch den 5G-Präsentationsraum. Es handelt sich um eine Delegation der thailändischen Zentralbank. Auch wenn sich das Huawei-Management unpolitisch gibt, hinter den Kulissen ist die Firma enorm aktiv in Sachen politischer Meinungsmache. Huawei hat eine weltweite Schamoffensive gestartet, um sein Image aufzubessern. Auf der ganzen Welt beschäftigt das chinesische Unternehmen Lobbyisten und PR-Experten. Firmenchef Ren Zhengfei gibt sich in Interviews als weitgehend unpolitischer Geschäftsmann. Als Technologieunternehmen liegt unsere Verantwortung darin, gute und sichere Produkte herzustellen. Das ist unser Hauptziel. Wir sind nicht in einer Position und haben auch nicht die Kapazität, um uns in politische Diskussionen einzumischen.
Huawei wirbt weiter um internationales Vertrauen, Steffen Wurzel berichtete. Weil der Ausbau der Windenergie zuletzt stark eingebrochen ist, will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nun gegensteuern und für eine schnellere Genehmigung als bisher von Windparks sorgen. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Katja Scherer.
Diskutiert werde aktuell, wie man den Ausbau der Windkraft so gestalten könne, dass er bei Bürgern auf mehr Akzeptanz stoße, sagte Altmaier heute Morgen im Deutschlandfunk. Anlass war ein Treffen mit Branchenvertretern gestern Abend. Weiter sagte Altmaier:
Wir haben uns entschieden, darüber haben wir auch gesprochen beim Windgipfel, dass wir als Koalition, und das ist ein Beschluss von CDU, CSU und SPD gemeinsam, dass wir zum einen die Hindernisse für die Genehmigungen, und daran liegt es ja, dass es so gut wie keine neuen Genehmigungen für Windparks gibt, dass wir diese Hindernisse abbauen und dass wir gleichzeitig aber auch die berechtigten Sorgen vieler Menschen ernst nehmen.
Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil hat derweil einen 10-Punkte-Plan zur Stärkung der Windkraft vorgeschlagen. Dieser sieht unter anderem vor, dass Nachbarn von Windparks mit günstigeren Stromtarifen belohnt werden könnten. In Berlin hat heute eine Konferenz mit Staats- und Regierungschefs aus 12 afrikanischen Ländern begonnen, die die wirtschaftlichen Beziehungen zu Afrika stärken soll. Zum Auftakt der Veranstaltung betonte Bundeskanzlerin Angela Merkel die wichtige Rolle Afrikas bei vielen Zukunftsthemen.
Ob es um Frieden, um Klimaschutz, um wirtschaftliche Entwicklung, Migration und andere große Fragen unserer Zeit geht, wir alle sind uns einig, dass Afrika mit seinen über 50 Staaten und einer wachsenden Bevölkerung, insbesondere einer jungen Bevölkerung, bei der Lösung globaler Fragen eine wichtige Rolle zukommt.
Zudem hat die Kanzlerin deutsche Unternehmen zu mehr Investitionen vor Ort ermuntert. Der Vorsitzende des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, Stefan Liebing, wies aber darauf hin, dass Unternehmen bisher von Banken meist keine Kredite für solche Investitionen bekämen. Daher brauche es dafür staatliche Garantien zu günstigen Konditionen. Die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament und die EU-Kommission haben sich auf den EU-Haushalt für 2020 geeinigt. Insgesamt soll dieser ein Volumen von knapp 169 Milliarden Euro umfassen. 21% davon sind für Klimaschutzmaßnahmen vorgesehen. Auch die Ausgaben für den Grenzschutz und ein eigenes europäisches Satellitensystem sollen steigen. Der EU-Haushalt für 2020 ist der letzte der laufenden Mittelfristplanung. Die Verhandlungen für das nächste 7-Jahres-Budget von Anfang 2021 bis Ende 2027 laufen noch.
Katja Scherer mit den Wirtschaftsnachrichten. Der Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen hat heute über die Lage der Branche informiert. Dabei ging es nicht nur beispielsweise um die Zahlungsmoral von Unternehmen und Verbrauchern, sondern auch um einen Entwurf für ein neues Inkassogesetz, den das Bundesjustizministerium auf den Weg bringen will. Einzelheiten dazu von Anja Nils.
Wer seine Rechnung zum Beispiel bei einem Online-Händler nicht bezahlt, bekommt in der Regel ein- oder zweimal eine Mahnung und dann unter Umständen ein Schreiben von einem Inkassounternehmen, das der Händler beauftragt hat. Das soll das Geld beim Kunden dann eintreiben, erzählt diese Frau aus Berlin, die vergessen hatte, einen Parkschein zu bezahlen.
Ich habe sie total immer verpeilt. Und dann sind sie ein ständig auf den Keks, haben auch angerufen und E-Mails geschrieben und echt stressig. Na, die wollen dann meistens eine Ratenzahlung machen oder so, wenn es zu viel ist. Also war ja nicht viel gewesen, hab's dann bezahlt, bevor die mir weiter auf den Sack gehen.
Aus einer ursprünglichen Rechnung von zum Beispiel 10 Euro werden dann ganz schnell über 70, nämlich knapp 60 Euro für das Inkassounternehmen laut einer derzeit gültigen Tabelle plus Verzugszinsen. Das Bundesjustizministerium will diese vom Schuldner zu bezahlenden Gebühren, die unabhängig von der Höhe der Forderung anfallen, jetzt halbieren. Sie seien für die erbrachte Leistung des Inkassounternehmens zu hoch. Das schade aber der Wirtschaft, so Kirsten Pett vom BDIU, Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein mittelständisches Unternehmen wenige kleinere Forderungen hat und die eingezogen haben möchte und ein Inkassounternehmen sagt, es tut mir leid, für den kleinen Preis kann ich das nicht machen, dann bleibt er darauf sitzen oder muss einen Teil seiner Forderungen einfach abschreiben. Mit anderen Worten, dieses Gesetz in dieser Art und Weise schadet der Inkasso. Wirtschaft, aber auch der insbesondere mittelständischen Wirtschaft Deutschlands.
Einen Kompromiss bei den Inkassogebühren bei sehr niedrigen Forderungen könnte sich der Verband allerdings vorstellen. Insgesamt sei jedoch die Zahlungsmoral in Deutschland unverändert gut, so die Mitglieder des BDIU in einer Umfrage. 20 Millionen Forderungen werden jedes Jahr in die Hände von Inkassounternehmen gelegt. Auftraggeber sind hauptsächlich Versandhändler und Dienstleister wie Sportstudios und Energieanbieter. In 73% der Fälle sei unkontrolliertes Konsumverhalten der Grund für die offene Rechnung.
Und dabei haben wir es meist mit einem Schuldnertypus, verzeihen Sie mir die Einordnung, zu tun, der Dinge, Verpflichtungen leichter nimmt, der auch nicht so den Überblick hat und durchaus auch mal geneigt ist, über seine finanziellen Verhältnisse zu leben.
Weitere Gründe für unbezahlte Rechnungen seien Überschuldung oder in sehr vielen Fällen auch vorsätzliches Nichtbezahlen, so Pett.
Das ist tatsächlich, finde ich, ein bisschen dramatisch sogar, weil ich dahinter auch tatsächlich eher ein gesellschaftliches Thema meine zu erkennen.
Laut Umfrage warten im Durchschnitt Gläubiger auf Zahlungen von privaten Verbrauchern 80 Tage, im Geschäftsbereich nur unwesentlich kürzer. Nicht hinnehmbar sei die schlechte Zahlungsmoral der öffentlichen Hand.
Es wird monatelang gewartet, bis dann der Handwerker zum Beispiel, der Mittelständler oder sonst jemand seine Rechnung bezahlt bekommt, wenn er den Kindergarten renoviert hat. Ich finde, das ist ein Skandal. Angesichts sprudelnder Steuereinnahmen.
Bei jüngeren Verbrauchern zwischen 18 und 24 sei laut Umfrage das Zahlungsverhalten schlechter als bei den Älteren. Ein Grund dafür sei eine weit verbreitete Unkenntnis über den Umgang mit Geld.
Anja Nehls über die Jahrespressekonferenz des Bundesverbandes Deutscher Inkassounternehmen. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Hat die Bahn eigentlich keine anderen Probleme? Das fragen sich viele Kommentatoren nach den jüngsten Querelen im Vorstand, die nun mit Billigung des Aufsichtsrats zum Ausscheiden von Finanzvorstand Doll führen.
Eigentlich wäre für die Deutsche Bahn jetzt die Zeit für einen Befreiungsschlag, meint die Frankfurter Rundschau. Der Bund hat die Weichen gestellt für eine Modernisierungsoffensive mit dem Ziel, die Bahn zum Treiber der Verkehrswende zu machen. Doch stattdessen lähmen Grabenkämpfe und Machtspielchen das Unternehmen. Verkehrsminister Scheuer ist bereits mehrfach auf Distanz zu Bahnchef Lutz gegangen. Es ist höchste Zeit für den CSU-Politiker, die Zukunft des Konzerns zur Chefsache zu machen und eine klare Richtung vorzugeben. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht es ähnlich. Abermals verstärkt sich der Eindruck, dass das Leitungsgremium häufiger mit sich selbst beschäftigt ist als mit dem operativen Geschäft auf den gut 33.000 Schienenkilometern und der maladen Infrastruktur im Land. Woran liegt das nur? Das Hauptproblem dieses Unternehmens ist seit Jahren dasselbe. In keinem anderen Konzern kreuzen sich so viele unterschiedliche Interessen. Geht es darum, Gewinne zu machen oder für ein wie auch immer definiertes Gemeinwohl da zu sein? Diese Frage ist mehr als ein Vierteljahrhundert nach der Bahnreform nach wie vor unbeantwortet. Insgesamt 18,7 Millionen Tonnen Verpackungsmüll fielen 2017 in Deutschland an. Ein zweifelhafter Rekord, wie es in einem Kommentar heißt. Die Süddeutsche Zeitung weist jedoch darauf hin, dass sich seither einiges getan habe. Plastiktüten wurden verboten, bestimmte Einwegverpackungen ebenfalls. Und zumindest augenscheinlich hat sich die Einstellung vieler Verbraucher geändert. Was jetzt noch fehlt, ist ein funktionierendes Recycling-System. Ausgerechnet beim Kunststoff stagniert die Recyclingquote. Wenn all die Nachhaltigkeitsleitsätze in den Unternehmen und die privaten Müllvermeidungsstrategien so wenig fruchten, stimmt etwas Grundsätzliches nicht, findet die Westdeutsche Zeitung aus Düsseldorf. Die Verpackungsdiskussion erinnert fatal an die Debatte um die Verkehrsemissionen. Auch dort werden die Autos immer klima- und umweltverträglicher, aber die schiere Zunahme der Pkw-Nutzung frisst diese Erfolge wieder auf. Ähnlich verhält es sich bei den Verpackungen. Ihre Menge ist auch ein Indikator für Wirtschaftswachstum, aber eines, das seinen Preis hat.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Meier begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einer Reportage über Dieselfahrverbote, die nicht ganz durchdacht sind. Es fehlen Verbotsschilder. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günther Hetzke.